Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.
Was war das Beste in dieser Spielzeit? Hallo, mein Name ist Thilo Sauer, herzlich willkommen zu Schwerpunkt Theater, dem Podcast des Magazins Die Deutsche Bühne. Dort schauen wir in einem Schwerpunkt immer genau auf ein Thema, das wir in diesem Podcast vertiefen wollen, und dieses Mal ist es vielleicht sogar ein bisschen mehr, denn es ist wieder soweit. Wir schauen auf die vergangene Spielzeit zurück. Was war gut, bemerkenswert, zukunftsweisend? Und ich bin froh, dass ich diese Folge wieder dabei sein darf, weil ganz ehrlich, und da stimmen die Kolleginnen sicher zu, der Fragebogen bietet viel zu wenig Platz. Und hier können wir nochmal etwas mehr dazu sagen, was wir uns da ausgedacht haben, was wir da antworten. Ich fange auch gleich mal an mit etwas Transparenz. Ich bin nämlich, wie auch schon in der Spielzeit zuvor, nur wenig aus dem Haus gekommen, aus privaten Gründen. Deswegen hatte ich schon so etwas Zittern, als die Mail mit dem Fragebogen kam. Was soll ich da reinschreiben? Ich habe doch kaum was gesehen. Dieses Mal war ich etwas proaktiver als letztes Mal. Ich habe nämlich ganz viele Theater angeschrieben, mit denen ich sonst viel zu tun habe, die zu der Region gehören, wo ich sonst auch unterwegs bin. Und die haben mir ganz viele Mitschnitte von Inszenierungen geschickt, die mir vielversprechend erschienen, die ich angefragt habe. Und da möchte ich auch einfach nochmal Danke sagen, dass das so gut funktioniert hat, ist nicht selbstverständlich. Und ich weiß, dass so ein Video nur ein ganz schlechter Ersatz für einen echten Theaterbesuch ist, wie ich schon den Theatern geschrieben habe. Kritik lässt sich auf so einer Grundlage kaum üben. Wie eine Oper, wenn eine Oper schlecht klingt, dann liegt es wahrscheinlich an der Aufnahme. Aber wenn mich etwas durch die Kamera, durch den Bildschirm berührt, dann spricht das auf jeden Fall trotzdem für die Leistung dieser Produktion. Und ich hoffe, so doch etwas mehr Vielfalt untergebracht zu haben. So, das war jetzt ein langes Vorwort, und ähnlich wie das Vorwort zu diesem Schwerpunkt, bevor ich hier weiter monologisiere, möchte ich den Autor dieses Vorworts begrüßen, nämlich Detlef Bauer, einer der beiden ChefredakteurInnen der Deutschen Bühne. Hallo.
Hallo Thilo, und es freut mich und ich bin überrascht, dass du so fleißig warst für die Umfrage.
Während Ulrike Kolter sich besonders um das Musiktheater kümmert, ist Detlef der Experte für das Sprechtheater. Darum wird es nun auch vor allem um diese Sparte gehen. Aber jetzt rede ich erstmal weiter über mich. Ich kann mich nämlich noch sehr genau an mein erstes Mal erinnern. Ich hatte gerade so einen Artikel für die junge Bühne und einen für die deutsche Bühne geschrieben und ich wollte gar nicht mitmachen. Ich dachte mir, hä, warum denn ich? Aber unsere fleißige Kollegin Regine Reiters bestand darauf und meinte, ich gehöre jetzt auch dazu. Hat mich ein bisschen berührt. Und dann habe ich echt gehadert, wie jedes Jahr, und mit einem Kollegen noch drüber gesprochen. Was meinst du denn? Sind das gute Antworten? Und dann war ich auch ein bisschen stolz, dass eines meiner Votings für von einem Besuch einer alten Dame in Radebeul in diesem Text, wo das alles nochmal zusammengefasst wird, nochmal extra hervorgehoben wurde. Dachte ich mir, da habe ich eine gute Antwort gegeben. Tja, und unser regelmäßiges Publikum fragt sich nun vielleicht, warum ich das nicht das letzte Mal schon oder das vorletzte Mal schon erzählt habe, weil ich dieses Mal wieder im Text halt zitiert wurde und ich war wieder ein bisschen aufgeregt und habe mich gefreut, dass ich eine gute Antwort gegeben habe. Was denkst du, Detlef, geht das anderen KritikerInnen genauso, wenn sie dann nochmal extra hervorgehoben werden? Und wie wählt ihr diese Zitate aus diesen 60 Umfragen, die da abgegeben werden, eigentlich aus?
Also ich weiß es nicht genau, wie das bei deinen Kolleginnen ist. Was ich aber weiß, dass die Umfrage für die genannten Theater sehr wichtig ist. Also da, das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, dass die Theater auch bei einer Nennung das dann auf ihr Plakat oder Leporello draufschreiben. Und wenn sie weit vorne sind, dann sowieso. Also dass es für die Theater, für ihr Marketing oder für ihr kulturpolitisches Standing vor Ort schon eine Bedeutung hat, wenn sie vorkommen in unserer Umfrage. Und zur Frage, wie wir diese Zitate auswählen, also es ist eine Mischung, es sollte natürlich eine brillante Formulierung und kluge Erkenntnis sein. Das andere ist aber eher pragmatisch auch, also weil wir, oder in diesem Jahr besonders, habe ich eigentlich nur Zitate genommen von Mehrfachnennungen. Das heißt, wenn du jetzt irgendeine Produktion findest, die großartig ist und du der Einzige bist, der das erkannt hat, dann hast du leider Pech gehabt und dann wird dieses Zitat nicht vorkommen. Wenn du aber das gemeinsam mit anderen Kolleginnen gefunden hast, dass die Produktion oder dieses Theater nennenswert sind, dann suche ich, welche Zitate da am besten passen. Und tatsächlich haben wir es ein bisschen verändert, die Umfrage. Ich habe versucht, meine eigenen Schreibredebeiträge zurückzunehmen und weniger stark zu rahmen und mehr wirklich rauszustellen, was ihr, die 61 Kritikerinnen und Kritiker, rausgefunden habt.
Ich kann mich auf jeden Fall erinnern bei diesem ersten Mal, dass da war ich aber, glaube ich, eine Einmalnennung, aber ich glaube, da ging es so ein bisschen darum, auch ein bisschen die Vielfalt abseits der Gewinnerproduktion herauszustellen. Das bringt mich auch so ein bisschen zu dieser längeren Einleitung, die ich jetzt schon erwähnt habe, dass so ein Text zum Zustand der Theaterkritik ein bisschen geworden ist und zum Prozedere der Umfrage. Und für mich klang das so beim Lesen, als würde dir da so ein bisschen was unter den Nägeln brennen, als wolltest du da irgendwas klarstellen oder nochmal auf den Punkt bringen. Warum war es dir so wichtig? Warum hast du den Text so geschrieben und nicht anders?
Also es sind, glaube ich, zwei Punkte, die mir wichtig waren. Zum einen eben nochmal leider konstatieren, dass es natürlich eine starke ökonomische Krise der Theaterkritik gibt. Dass wir sehen bei unseren freien Mitarbeiterinnen eben schon seit einigen Jahren, dass die viel weniger rumkommen, dass sie weniger sehen, weil sie einfach weniger Aufträge kriegen. Und das ist eine schwierige und nicht gute Entwicklung. Umso größer war die freudige Überraschung eigentlich, dass wir sogar die Beteiligung nochmal leicht steigern konnten gegenüber dem letzten Jahr und dass wirklich 61 Kritikerinnen aus dem ganzen Land mitgemacht haben. Das war dann ganz erfreulich. Der andere Punkt, der mir aber auch wichtig ist, auch eigentlich so für mich selber oder auch um die Umfrage nochmal insgesamt sozusagen in das Gesamtpaket Deutsche Bühne einzuordnen, ist so der Aspekt der Schwarmintelligenz, der sich eben in der Umfrage dann bemerkbar macht. Das habe ich ja gerade schon erzählt, dass es um Mehrfachnennungen geht, nicht um einsame Erkenntnisse. Und das wollte ich mir und den Kritikern und den Leserinnen auch nochmal klar machen, dass es da einen Unterschied gibt und dass beides seinen Wert hat und beides in diesem Heft ja dann auch auftaucht. Also wir haben ja dann auch noch ein paar andere Artikel in dem Heft, die von Einzelpersonen geschrieben sind.
Genau, ich würde jetzt ungern jetzt hier alles Punkt für Punkt durchgehen. Das liest sich nämlich tatsächlich besser, weil diese ganzen Namen jetzt hier einfach zu nennen, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen viel. Aber wer waren denn die klaren Sieger dieser Umfrage? Wer hat es denn zu Mehrfachnennungen geschafft?
Das Siegertheater der Umfrage ist eindeutig, sind das die Münchner Kammerspiele. Die haben als großes Haus 6 Nennungen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und wenn man alle Voten, also aus allen Kategorien zusammenzählt, kommen die Kammerspiele auf 13 Nennungen. Das ist ziemlich viel und das hat auch damit zu tun, dass es nicht nur eine Produktion war, die in dieser Saison überzeugt hat, sondern verschiedene. Und dass doch die vielleicht wichtigste oder meistgenannte, der Wallenstein, dass der in verschiedenen Kategorien eben auftritt. Also da gibt es Puppen, Figuren, Theatermomente, da gibt es Digitales und da gibt es großartige Darstellerinnen. Die Kammerspiele sind insofern dann aber auch nochmal wichtig, weil das, also wir haben ja als letzte Kategorie immer diesen persönlichen Erregungsmoment, wo die Kritikerinnen dann schreiben, was sie besonders gefreut und vor allen Dingen, was sie besonders aufgeregt hat. Und da habe ich dann tatsächlich, in dem Fall habe ich eine persönliche Ergänzung dann noch eigentlich nach Redaktionsschluss eingefügt, weil sich dann ja gezeigt hat, dass der Vertrag von der Intendantin der Münchner Kammerspiele von Barbara Mundel nicht verlängert wird, obwohl sie nicht nur bei uns, sondern ja insgesamt auch beim Publikum inzwischen und auch jetzt beim Theatertreffen einen großen Erfolg gefeiert haben. Und ich würde mal vermuten, dass sie auch in anderen Kritikerinnenumfragen der Saison noch gut abschneiden werden. Also es läuft eigentlich endlich sehr gut nach schwierigen Beginn in den Corona-Jahren. Und nun, wie es scheint, eher aus Wurstigkeit und Konzeptlosigkeit wurde jetzt ihr Vertrag nicht verlängert, sondern er wurde sehr kurzfristig und relativ intransparent auch neu ausgeschrieben, also die Stelle. Und das ist eine ziemlich traurige Entwicklung.
Beim Schauspiel hatte die sehr freie Interpretation von Schnitzlers Fräulein Else viele Stimmen bekommen. Julia Riedler hat in der Regie von Leonie Böhm das Stück so sympathisch und energisch auf die Bühne gebracht. Man hört es vielleicht, ich hatte auch fast für dieses Stück gestimmt. Ich hatte wirklich überlegt, ach, das hat mich wirklich überzeugt. Es war auch beim Berliner Theatertreffen eingeladen. Sonst hätte ich es ja wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Nach vielen Ringen habe ich mich dann aber doch für Das Leben ein Traum in Rudolstadt entschieden, um auch dieses Haus mal so ein bisschen glänzen zu lassen. Du hast schon erwähnt, dass das auch mal wichtig ist, auch wenn die nur einmal vorkommen. Was würdest du sagen? War das die richtige Entscheidung oder hätte ich da die Schwarmintelligenz besser unterstützen können?
Nee, das war bestimmt die richtige Entscheidung für dich. Also ich kann es ja leider nicht beurteilen, weil ich das in Rudolstadt nicht gesehen habe. Aber fürs Theater in Rudolstadt wird es sicher auch sehr gut und wichtig sein. Tatsächlich die Fräulein Else von Julia Riedler habe ich gesehen auch und finde es völlig prächtig, dass sie weit vorne ist. Aber sie hat es ja sozusagen jetzt auch nicht mehr so nötig gehabt, weil sie wirklich das, also Julia Riedler ist die Gewinnerin als Schauspielerin und vor allen Dingen aber auch als Regisseurin vom Hamlet am Theater Freiburg. Die Frage, die wir uns in der Vorbereitung der Umfrage intensiv gestellt haben, ob wir als Redaktion auftauchen sollten in der Umfrage, weil wir natürlich schon vergleichsweise viel gesehen haben und vor allem auch verglichen mit den allermeisten freien Kritikerinnen natürlich auch viel reisen können und auch weiter weg von Köln, eben auch nach Berlin und Hamburg und Dresden und Augsburg. Da haben wir hin und her überlegt, sind dann aber schon trotzdem zum Ergebnis gekommen, dass wir weiterhin nicht teilnehmen wollen an der Umfrage, weil man uns da natürlich auch Manipulation unterstellen könnte, dass wir das irgendwie dann lenken wollten. Und weil wir ja schon wollen, dass die Urteile der freien Kritikerinnen, die für regelmäßig für uns arbeiten, dass die im Zentrum der Umfrage stehen.
Spricht dann aber, dass Julia Riedler quasi gewonnen hat, dann auch für die Schwarmintelligenz, weil es ja ganz offensichtlich ist, dass es jetzt nicht nur 5 Einzelmeinungen sind, sondern das Stück ja wirklich oder die Leistungen dieser Künstlerin ja insgesamt überzeugt haben, dass es jetzt nicht nur ein Zufall ist, dass sie gewonnen hat.
Das denke ich auf jeden Fall. Also das ist, es gibt ja immer wieder unterschiedliche Ansichten und das Lustige eigentlich ist auch, das stelle ich dann am Schluss meines Textes fest, wir haben eine Produktion in der Umfrage, das ist der Hauptmann von Köpenick von Sebastian Hartmann in Cottbus inszeniert, was für einen unserer Autoren ein Highlight der Saison ist und für einen anderen das Ärgernis, wo man dann, weiß nicht, ob es die Grenzen der Schwarmintelligenz beschreibt, weil die beiden ganz Ähnliches beschreiben, dass es eben eine, sagen wir mal, ungewöhnliche Zuckmeier-Inszenierung ist, wo so das Clowneske oder Komische des Stücks sehr betont und übertrieben wird, kann ich mir auch vorstellen. Also sie haben es ähnlich beschrieben, kommen aber halt aufgrund ihres persönlichen Geschmacks zu total unterschiedlichen Urteilen. Und das finde ich interessant und finde ich auch völlig in Ordnung. Also man muss halt wissen, dass Kritiker auch wenn sie sich gut auskennen, auch nur Menschen mit ihren persönlichen Prägungen sind und sich deswegen auch nicht in ihrem Urteil auch nicht zu ernst nehmen sollten.
Ich weiß auch, Torben Ips ist ein großer Fan von Sebastian Hartmann, den man halt auch mögen muss, wenn man sein Theater sehen möchte. Beim Musiktheater war auch Rummelplatz von Ludger Vollmer und Jenny Erpenbeck nach dem Roman, dem unvollständigen Roman von Werner Bräunig, ganz weit vorne. Eine Produktion, die ja auch Co-Chefredakteurin Ulrike Kolter sehr gelobt und gefeiert hat. Ich kann mich erinnern, dass sie das an einer Stelle auch mal sehr deutlich gesagt hat, dass da bitte schön alle hingehen sollen, es lohnt sich. Gab es Nennungen sonst noch, die euch in der Redaktion besonders gefreut oder vielleicht überrascht haben?
Ja, also vielleicht kommen wir da dann zum jungen Theater. Also erstmal hat es mich überrascht, dass Sergej Gössner so gut abschneidet in der Umfrage, der im Heft davor halt auf unserem Cover war und mit dem wir ein Gespräch hatten und mit dem wir ja auch einen schönen Podcast hatten. Das hat mich überrascht und das hat zeigt eben, dass es Kinder- und Jugendtheater sich also viel größere Aufmerksamkeit genießt, so bei unseren Kritiker, Kollegen und bei uns selbst. Es ist ja aber nicht nur Sergej Gösser im Kinder- und Jugendtheater, der viel genannt ist in der Umfrage. Das ist ja auch die unter anderem die Daniela Mohr als Darstellerin von Heimsuchung im Theater im Marienbad in Freiburg. Und interessanterweise, und das ist ja vielleicht auch kein Zufall, ist sie für diese Rolle auch nominiert für den Deutschen Theaterpreis der Faust. Also auch sozusagen in der bühnenvereinsgeprägten Theatermacherinnen-Jury des Faust, die kommt sozusagen zum ähnlichen Ergebnis wie unsere Kritikerinnenumfrage. Also deswegen ja, also Kinder- und Jugendtheater ist überraschend und ich finde auch erfreulich, dass es endlich wahrgenommen wird in seiner künstlerischen Bedeutung.
Ja, ich hatte das auch so gelesen, dass das quasi die Wichtigkeit von dieser, ich nenne es jetzt mal Sparte, auch nochmal ein bisschen hervorhebt, diese vielleicht auch irgendwie noch mehr erlangt hat so in den letzten Jahren, weil es eben darum geht, irgendwie junge Menschen wieder für diese Art von Kunst zu begeistern, für die man, glaube ich, auch manchmal ein bisschen Seherfahrung braucht, die aber auch irgendwie sieht, dass das auch eine Form von Bildungsarbeit ist, die vielleicht ganz relevant ist, auch in einer demokratischen Gesellschaft. Früher, das ist ja gar nicht so lange her, aber früher wurde das Kinder- und Jugendtheater ja zusammen mit einer anderen Sparte abgefragt. Da hieß es dann entweder aus dem Theater für Jungpublikum oder aus dem Figurentheater. Das ist jetzt nicht mehr so. Zum ersten Mal wird das Figurentheater extra und einzeln abgefragt. Zu Freude mancher, würde ich denken, weil ich habe das schon oft gehört, dass sich da manche so ein bisschen es bedauert haben, dass man sich da entscheiden musste. Aber jetzt ist so ein bisschen das Problem gewesen, dass im Figurentheater gar nicht so viel dann reingeschrieben wurde in diese Spalte. Braucht es da vielleicht auch von Seiten der Theaterkritik, vielleicht von uns auch, noch mehr Spotlight auf diese bemerkenswerte Sparte, die ja auch in sich ganz, ganz vielseitig ist.
Wahrscheinlich braucht es einfach ein bisschen Zeit auch, so eine Neuerung, bis die wahrgenommen wird und das dann auch einfach, vielleicht haben es manche so auf die Schnelle dann gar nicht richtig bedacht, dass sie da nochmal überlegen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Figuren- und Puppentheater in den letzten Jahren drunter gelitten hat, dass es im digitalen Bereich viele Entwicklungen gab. Und wir hatten ja auch die letzten Jahre dann Digitales als eigene Sparte. Dass dann deswegen nicht mehr so viel Raum ist, um da drauf zu achten. Aber es ist tatsächlich sollte für uns ein Ansporn sein, da in nächster Zeit nochmal verstärkt wieder drauf zu gucken. Und
ja, vielen Dank, Detlef. Wir bleiben noch etwas beim Sprechtheater. Ich will jetzt nämlich mit der Kollegin Bettina Schulte sprechen, die für uns und andere Medien vor allem im Schwarzwald unterwegs ist. Seit wann denn eigentlich? Wie lange schon?
Oh Gott, ich bin eine alte Häsin. Ich bin seit Anfang der 90er Jahre eigentlich Theaterkritikerin, mehr oder weniger. Also fest angestellt bei der Badischen Zeitung bin ich 1998 gewesen und habe dort natürlich dann sehr viel gemacht in der Zeit. Also 25 Jahre sehr intensiv.
Wir wollen zusammen nochmal auf die Antworten zur vergangenen Spielzeit schauen, sodass ein bisschen durchgehen. Ich tue mich ja immer ein bisschen schwer mit dem Ausfüllen des Fragebogens. Soll das rein oder das rein? Sollte ich vielleicht noch irgendwas anderes beachten, ein bisschen die kleineren Theater hervorheben, etc. Wie geht's dir denn damit? Wo hattest du denn dieses Mal so die größten Entscheidungsschwierigkeiten vielleicht auch?
Ich kann nicht mehr so viel rumreisen. Ich kannte noch nie so viel rumreisen. Weiß ja sicher auch, dass die Redaktionen nicht gerade großzügiger geworden sind, in letzter Zeit Dienstreisen zu erlauben, zu gestatten. Ich bin früher sehr viel unterwegs gewesen, konnte mir auch einen guten Überblick verschaffen. Ich bin nach Salzburg gefahren, ich war beim Theatertreffen Berlin. Ich war an großen Häusern in München, in Frankfurt, immer mal wieder. Das ist alles natürlich überhaupt nicht mehr möglich. Ich bin jetzt auf meinen kleinen Bereich, also sprich zwischen Basel, manchmal Zürich, Freiburg, ziemlich eingeschränkt und da habe ich natürlich einen ganz große Bauchschmerzen, weil ich mir denke, na Gott, das ist so ein kleiner Bereich und speziell die Off-Szene, die kann ich nur hier vor Ort im Grunde beurteilen. Da macht es mir schon große Schwierigkeiten, da irgendetwas zu wählen, wo ich denke, naja, das ist für viele überhaupt nicht von Relevanz, was ich jetzt hier gut finde. Ne? Also
die Umfrage lobt ja vor allem viel, also es wird ja immer so ein bisschen das Beste hervorgehoben. Nur bei der letzten Frage, da ist so ein bisschen Unmut und Unzufriedenheit zulässig und da hast du dich gegen Produktionen ausgesprochen, die ihre Botschaft mit, ich sag mal, zu viel Nachdruck vermitteln wollen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genaue Formulierung war, Holzhammer oder so ähnlich.
Wenn ich im ersten Moment schon weiß, aha, das soll ich am Ende jetzt erkennen, da wäre ich ein bisschen verschnupft, das möchte ich nicht.
Wo ist denn da so die Grenze? Also wann ist es okay und wann und wo ist der Moment, wo man sagt, ah nee, das ist jetzt, da funktioniert es nicht. Also wo ist da für dich so das Kriterium?
Na, sagen wir so, natürlich hat Theater ist im gesellschaftlichen Raum unterwegs, nimmt an Diskursen teil, muss auch die aktuellen Diskurse aufnehmen. Und natürlich haben wir jetzt einen ganz speziellen Diskurs, der geht um Diversität, der geht auch um Toleranz, um Respekt und so weiter. Das finde ich alles auch gut. Ich fand diese Triggerwarnungen schon ein bisschen übertrieben. Ja, also wenn in Stücken Gewalt gezeigt wird, was meistens gar nicht der Fall ist, was sozusagen Gewalt kann ja auch sozusagen nur imaginiert werden im Grunde. Genommen den meisten Stücken. Also es ist ja nicht so, dass da einer mit Messer auf die Bühne kommt und einen absticht. Das gibt es natürlich auch mal. Aber da, wo Gewalt sozusagen nur verbal anwesend ist, finde ich es unnötig, da eine Triggerwarnung aufzunehmen. Das heißt, ich würde den Zuschauern insgesamt und Zuschauerinnen mehr zutrauen, dass sie selber entscheiden können, was ist mir zuträglich, was gefällt mir nicht und was ziehe ich da für eine Erkenntnis raus aus der Aufführung. Das muss mir das Theater doch nicht sagen, sondern das Theater kann es mir etwas zeigen und ich kann als Zuschauende dann meine Schlüsse draus ziehen und bin sehr froh, wenn ich eine Erkenntnis gewinne. Ja, aber wenn ich nach den ersten 5 Minuten das Gefühl habe, ja, sie wollen mir jetzt dieses und jenes jetzt hier mitteilen, ja, der Charakter ist so, das ist moralisch so, das ist schlecht, der Mann ist ein Vergewaltiger, dann schalte ich persönlich manchmal auf stur oder möchte das nicht. Also ich möchte nicht bevormundet werden. Das ist für mich das Problem. Natürlich ist es wichtig, dass man Stücke auch heute neu und anders spielt, speziell auch das Verhältnis zwischen Männern und Frauen neu definiert und dass man da auch gerne umschreibt. Das machen ja viele Regisseurinnen heute auch. Das kann sehr, sehr interessant sein. Ja, aber wie gesagt, ich finde, es ist auch gutes Theater, glaube ich, braucht den Holzhammer nicht.
Bin ich total bei dir. Ich glaube, manchmal bloß so, manche Kunstschaffende haben manchmal so das Problem, man geht so durch die Welt und man kriegt von allen anderen den Holzhammer so mit, aber so den falschen. Wo man manchmal denkt, hier wird mit Lügen argumentiert, da muss man manchmal mit so stumpfen Mitteln dagegenhalten. Das ist so meine Erklärung, warum manche dann so einen Ansatz wählen, obwohl sie es vielleicht besser könnten.
Also ich bin ja nur eine privilegierte Zuschauerin, andere mögen das ganz anders sehen. Ich empfinde das auch, ehrlich gesagt, ein bisschen als Generationenproblem. Ja? Junge Leute, die hier ins Theater gehen, wir haben einen Intendantenwechsel in Freiburg gehabt, zum Beginn der letzten Spielzeit. Es ist der Herr Rothenhäusler aus Bremen gekommen. Der hat in Bremen auch schon ein sehr ökologisch, divers, was weiß ich, was Theater gemacht und hat hier zum Teil die Inszenierung mitgebracht. Mir waren die zu pädagogisch, ehrlich gesagt, aber viele junge Leute sind irgendwie, brauchen vielleicht diesen Impuls auch seitens der Schauspielenden, die waren da ganz begeistert. Ne? Also das will ich auch nicht für mich jetzt behaupten, dass das unbedingt allgemeingültig sei, was ich hier sage.
Aber ja, trotzdem so ein bisschen rausgelesen in der Kürze der Antworten, wie sie in der Tabelle stehen, beziehungsweise auch was in der Analyse von Detlef drin steht, dass du ja trotzdem keine Anhängerin von so La pour La bist und alles soll schön im geschützten Raum passieren. Genau, ich zähle es mal kurz auf, so Münchner Kammerspiele hast du erwähnt, die ja auch sehr dezidiert irgendwie, Agenda klingt immer so doof, aber die ja schon so eine Vision haben, sag ich mal, das klingt vielleicht ein bisschen positiver. Dr. Atomic, John Adams' Oper über Robert Oppenheimer, hast du auch als wichtigen Beitrag zur aktuellen Weltlage, wo ja Krieg immer wichtiger wird wieder, oder ja. Und nicht zuletzt auch das Fräulein Elsa hast du, glaube ich, genau, das hatte ich auch bloß als Video gesehen, aber ich war auch total begeistert. Ich habe mich schwer getan, es nicht reinzuschreiben. Genau, von Leonie Böhm und Julia Riedler inszeniert, auch mit so einem feministischen Ansatz. Also, warum funktioniert das für dich besser als das, was du gerade so, so ein bisschen abgelehnt hast für dich?
Das ist, glaube ich, erstmal natürlich die Frage der Qualität. Julia Riedler ist eine großartige Schauspielerin. Wenn du die auf der Bühne siehst, dann bist du schon gepackt einfach von ihrer Präsenz. Leonie Böhm ist eine sehr kluge Regisseurin. Die hat einen klugen Ansatz, feministisches Theater zu machen. Und ich glaube, es funktioniert für mich deshalb so gut, weil sie das Stück erstmal ernst nehmen. Also die sagen jetzt nicht, Schnitzler ist ein toxischer alter weißer Mann, der hat sowieso keine, kann gar nichts zu unserer heutigen Diskussion beitragen, sondern es ist ja auch Unsinn, genau wie bei Kleist. Schnitzler hat das ja auch alles schon sehr kritisch gesehen. Ja, Schnitzler hat ja die Geschlechterproblematik sehr scharf gesehen und problematisiert. Und da muss man jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Sie haben es weitergedacht. Sie haben vor allen Dingen, was Sie machen, das finde ich auch vollkommen legitim, versuchen eben, die Frauen aus der Opferrolle rauszuziehen, selbstbestimmt zu zeigen. Das ist ja am Ende von Fräulein Else ganz wunderbar und herrlich. Ja, sie bringt sie nicht um, sondern sie tanzt in eine Zukunft hinein. Das ist ja sehr empowernd und positiv. Und wenn es gut gemacht ist, kann ich das vollkommen akzeptieren. Julia Riedler hat in Freiburg den Hamlet inszeniert. Von hinten aufgezäumt, ja, Horatio erzählt die Geschichte von Hamlet und Hamlet ist in einer Doppelrolle zu sehen mit der fabelhaften Nadine Geiersbach. Und ich finde das hochinteressante Inszenierung. Ich habe es ungeheuer gemocht und sie nutzen auch tatsächlich den Text von Shakespeare und das finde ich großartig. Du musst jetzt nicht den Text überschreiben mit irgendwelchen modernen Sprachwendungen, sondern die Texte selber haben doch oft eine Sprengkraft. Ja? Und es ist bei Shakespeare genauso wie bei Kleist oder bei Schnitzler. Die waren ja auch nicht blöd und die haben ja auch schon in ihrer Zeit Geschlechterverhältnisse problematisiert. Ich meine, bei Shakespeare gibt es so viele androgyne und zweideutige Geschlechterverhältnisse. Da muss man anknüpfen, das sollte man nicht bekämpfen und nicht sagen, der ganze Kanon ist, brauchen wir nicht mehr, sondern genau, wir brauchen genau den Kanon, um ihn in der heutigen Zeit weiterzuentwickeln. Das finde ich, haben Böhm und Riedler in diesen beiden Inszenierungen, ich habe Fräulein Else leider auch nur im Fernsehen gesehen, Theatertreffen und speziell auch hier in Freiburg, den Hamlet habe ich ja auch sehr herausgehoben. Da sah ich natürlich gewisse Parallelen auf, wie Riedler arbeitet, hat sich mit Böhm zusammen entwickelt. Das sind für mich sehr, sehr tolle Taterlebnisse. Warum auch? Es ist sinnlich, es macht Spaß. Es ist nicht pädagogisch, es ist Theater in seiner ganzen Vielfalt. Also ich finde, Theater ist politisch, in hohem Maß politisch, immer. Ja, bei allem, was ich habe gerade wieder Ibsen gesehen, das war fantastisch, also einfach voller Noah ist fantastisch, ein Puppenheim, fantastisches Stück.
Ich bin auch ein großer Fan davon, sehr gut am Text anzusetzen. Das kann dann sehr verschiedene Grade annehmen. Ich hatte so das Gefühl, und da darfst du mich aber auch gerne, da darfst du mir gerne widersprechen, dass es auch so ein Stück weit für einen Trend vielleicht spricht, überhaupt erstmal, dass weibliche Perspektiven im Theater immer mehr eine Rolle spielen, aber auch, dass dieses Denken wieder mehr vom Schauspiel, weniger von der Dramaturgie oder von so einem Drübergerüst, das siehst du auch, ja.
Ich sehe das auch. Ich habe ja hier Frau Mundel hier erlebt, ne, lange Jahre, und mit Viola Hasselberg. Die haben sehr konzeptionelles Theater gemacht. Ja, das kam sehr von der Dramaturgie her. Und das ist ein bisschen immer das Problem, dass die von der Dramaturgie herkommen, oft ein bisschen die Schauspieler unterfordern vielleicht sogar. Also nicht das mit Schauspielern machen, was Schauspieler machen können. Und ich bin der Meinung, Theater lebt vom Schauspieler, von der Schauspielerin. Das sind die Leute, die uns das an dem Abend vorführen. Und wenn die gut sind und wenn die frei sind und wenn die ein gutes Team haben, wenn die eine gute Regie haben, die ihnen auch Möglichkeiten gibt, gleichzeitig ihnen aber auch mal schon mal sagt, pass mal auf, hier chargierst du, das geht jetzt gar nicht mehr. Das kann ja auch mal sein, ja, dass der Regisseur sagt, hier mach mal, du bist toll, aber das ist gar nicht so toll immer. Ein Schauspieler braucht natürlich auch einen kritischen Widerpart, ja. Und das finde ich persönlich, das zeigt es auch immer wieder, die Leute, wie die reagieren. Also der Schauspieler macht das Theater, nicht die Dramaturgie, würde ich ja mal so ganz keck mal sagen. Thilo, ich rede zu viel, oder? Komm, lass mich.
Alles gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke nochmal. Und der Weg zu meinem nächsten Gast ist nicht weit, denn er teilt sich ein Votum mit Bettina Schulte. Auch Manfred Jahnke hat das Theater im Marienbad in Freiburg lobend hervorgehoben. Hallo.
Hallo.
Du brichtest ja auch schon seit Jahren aus und über dieses Haus. Seit wann bist du als Kritiker unterwegs?
Also seit den 80er Jahren. Ich war vorher Dramaturg und bin dann langsam gewechselt.
Und begleitest seitdem auch viel Kinder- und Jugendtheater. Wir haben in der Redaktion zuletzt auch festgestellt, dass das einfach wahnsinnig an Bedeutung gewonnen hat in den vergangenen Jahren. Wie beobachtest du das denn als Experte? Wie sehr freut es dich auch, dass das so, wie sich das so entwickelt?
Die gesellschaftliche Relevanz und Anerkennung hat wirklich zugenommen. Man hat langsam begriffen, dass wie wichtig das Theater auch für für ein junges Publikum ist und die Wichtigkeit der auch zur Fantasie- und Kreativitätsentwicklung begriffen. Wo es ein bisschen hapert, das ist die öffentliche Wahrnehmung durch die Presse, also vor allem Lokalpresse. Und da ist die Deutsche Bühne eine rühmliche Ausnahme, wo man sich auch über die Probleme, die insgesamt auftauchen, dann austauschen kann. Und das freut mich sehr und das finde ich ungeheuer wichtig.
Genau, deswegen gibt es ja bei uns auch extra die Junge Bühne, das Magazin für junges Publikum, extra sozusagen. Ich habe schon ein paar Mal Kritiken von dir über Produktionen im Theater Marienbad gelesen. Was macht denn dieses Haus für dich besonders, vielleicht auch besonders gut?
Ja, das hat ganz viel mit der Gründungsphase dieses Hauses zu tun, mit Dieter Kümmel, der das Haus gegründet hat und mit seinen Inszenierungen geprägt hat. Das war ein außergewöhnliches Ensemble. Das ist es immer noch, wie gerade die Produktion mit der Daniela Mohr jetzt gezeigt hat, dass man probiert immer neue Wege und versucht nicht auf der Stelle stehen zu bleiben, sondern sich künstlerisch ständig neues Land zu erobern. Das ist für mich die Stärke des Hauses.
Du lobst die Inszenierung Heimsuchung nach Jenny Erpenbeck, ein Stück des Jahres, könnte man so sagen, auch weil es Schulstoff ist. Deswegen haben es viele Häuser gemacht, eben auch das Theater Marienbad. Aber du nennst es nicht in der Kategorie Jugendtheater, sondern in der Kategorie Schauspiel. Warum?
Also für mich ist das eine Produktion, die mit jedem Schauspielhaus konkurrieren kann und die vor allen Dingen, ich habe noch ein paar andere Heimsuchungsinszenierungen gesehen, mit mehreren Personen, die überhaupt nicht diese Intensität und diese Kraft entwickelt haben, wie diese Produktion in Freiburg, die ich wirklich fast sensationell fand. Und ich denke, da ist für mich eine Kategorie Schauspiel oder junges Theater, ist da für mich überflüssig. Für mich ist das eine ganz grandiose Schauspielerinnenleistung, zusammen mit der Regie.
Hören Sie dazu auch gerne in unsere Folge zum Literaturtheater. Da redet auch Jenny Erpenbeck drüber. Wir haben auch noch ein paar Inszenierungen des Stücks verglichen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Genau, aber dieses Jahr gab es ja die Kategorie Kinder- und Jugendtheater in der Umfrage. Endlich solo sozusagen. Vorher war das immer so gekoppelt mit dem Figurentheater. Ich habe schon mit Detlef drüber gesprochen. In dieser Kategorie nennst du Sergej Gössner mit seiner Produktion am Theater Aalen, der im letzten Heft und auch im letzten Podcast auch eine größere Bühne bekommen hat. Wir haben mit dem Autoren gesprochen, der ja sehr dezidiert seit Jahren für junges Publikum schreibt und inszeniert. Was macht denn diesen Künstler in deinen Augen aus? Was macht ihn besonders?
Also wenn ich genau von diesem Stück in Aalen ausgehe, dann finde ich ganz spannend, wie es ihm gelingt, über Dialoge und über eine dramaturgische Konzeption ein Publikum zu erreichen, das sich mit solchen Themen eigentlich nicht auseinandersetzen will. Das Thema ist ja die sexuelle Belästigung eines jungen Mannes durch eine junge Frau. Aber nicht der Akt selber steht im Zentrum, sondern das Verhalten der Umwelt. Das heißt, das Verhalten der Freunde, der Eltern. Und in dieser Indirektheit wird das Thema sich viel mehr durchleuchtet, als wenn man es nur als Betroffenheitsthema macht. Und das erlaubt auch Humor. Und das ist, glaube ich, wenn man die anderen Stücke von ihm sieht, eine der großen Stärken von Gössner. Dass er wirklich auch Humor hat.
Ich hatte auch rausgehört, dass ihm das auch sehr wichtig ist, das junge Publikum ernst zu nehmen und nicht so pädagogisch Zeigefinger, sondern okay, jetzt sehe ich ein richtiges Stück. Es macht richtig Theater, nicht nur Kinderkram sozusagen. Ich lese so ein bisschen raus aus deinen Voten, dass du auch in der freien Szene unterwegs bist. Wie schaust du denn da in die Zukunft?
Also finanziell grauenhaft. Ich denke, wenn ich jetzt lese, dass jetzt in Baden-Württemberg die Gemeinden alle sparen müssen und dass das dann auch natürlich in erster Linie Kultur betrifft, das betrifft dann die freie Szene als erstes und das wäre wirklich schlimm. Also ästhetisch gesehen ist die Baden-Württemberg-Szene ich kann nur darüber sprechen, ist die ganz spannend, was Tanztheater betrifft und was Figurentheater betrifft. Im Schauspiel schwächelt sie etwas. Gerade bei Figurentheater, was sowieso finanziell schlecht behandelt wird, ist das natürlich dann eine Situation, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergehen kann.
Aber hast du noch Hoffnung, dass sich das nochmal dreht, oder?
Also ich fürchte in den nächsten Jahren nicht, aber es wird sich drehen wieder irgendwann. Ich glaube nicht daran, dass an diesem Satz, dass wenn man etwas eingestellt hat, dass es dann nie wieder kommt. Also ich bin der Optimist und denke, es kommt wieder.
Wunderbar. Dann wünsche ich uns allen einen langen Atem. Vielen Dank.
Bitteschön.
So, für meinen nächsten Gast musste ich ausnahmsweise mal nicht so weit, obwohl in gewisser Weise doch, weil was ich bisher gemacht habe, habe ich alles zu Hause am Schreibtisch gemacht, über das Telefon, weil ich natürlich nicht in den Schwarzwald gefahren bin. Aber diesmal musste ich raus aus meinem Arbeitszimmer und bin in die Leipziger Innenstadt gefahren, um meinen Kollegen Torben Ips zu treffen. Hallo.
Hallo.
Du bist ja noch gar nicht so lange dabei bei der Deutschen Bühne. War das jetzt deine erste Umfrage oder schon deine zweite?
Das war auf jeden Fall meine zweite, vielleicht sogar dritte, aber ja, so seit 3 Jahren mache ich primär Tanzgeschichten für die Deutsche Bühne.
Aber du bist schon länger als Kritiker unterwegs, weil ich es die anderen beiden auch schon gefragt habe. Darfst du auch nochmal sagen, seit wann du unterwegs bist?
Also ich glaube tatsächlich seit 2000. Wir haben damals in der Uni noch ein eigenes Magazin gegründet und da habe ich dann angefangen, die Theaterkritiken für zu schreiben. Also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ja.
Und vor allem so bei uns heißt es mitteldeutscher Raum, auch wenn es ein schwieriger Begriff ist, unterwegs. Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, glaube ich auch, ein bisschen. Wie du schon sagst, du bist hauptsächlich für den Tanz bei uns aktiv. Wie hast du denn da jetzt so die Ergebnisse gesehen, was sich da bei uns so rauskristallisiert hat als in Anführungszeichen Gewinnerinnen und Gewinner?
Dass der Nureyev jetzt so gut abschneidet vom Staatsballett Berlin, das ist wenig überraschend. Das war natürlich eine ganz besondere Produktion, auch weil Kirill Serbrennikov natürlich sowohl im Opernbereich als auch im Sprechtheaterbereich, ich denke an seine Produktion am Thalia Theater, ja auch durchaus einen großen Namen schon hat in Deutschland und jetzt sozusagen die Wiederaufnahme oder das Reenactment dieses Stücks in Berlin, das ist natürlich ein Highlight der Saison gewesen, ohne Frage.
Du hast in dieser Sparte eine Produktion aus dem kleineren Haus genannt, nämlich aus dem Landestheater Eisenach. Next Waves hieß die, glaube ich. Was hat die für dich denn so besonders gemacht, dass sie, wie es bei uns so schön heißt, die Tanzszene bereichert?
Also Next Wave von dem neuen Leiter dort, Jorge Perez Martinez, ist ein vierteiliger Abend, der unter anderem Choreografien von Lucinda Childs in Eisenach zeigt und also zeitgenössisches Tanztheater mit Klassikern der Moderne kombiniert. Und das ist natürlich immer ein Wagnis in so kleineren Theatern, wo vielleicht ganz andere Sehgewohnheiten vorherrschen. Also sein Vorgänger hat vor allen Dingen auf Handlungsballette gesetzt, auf klassische Stoffe. Und das fand ich zum einen sehr mutig, jetzt in diese Richtung zu gehen und so auch das Ballett dort in Eisenach weiterzuentwickeln. Und er hat da eine tolle Truppe, mit der er wirklich viel Schönes macht und wo eine unheimliche Energie da ist und wo so ein Wille ist, was zu machen. Und das fand ich erstmal als Experiment schon mal sehr spannend und ob das ankommt. Und ich kann nur sagen, vom Premierenpublikum her, es kommt an. Und ich glaube, in Eisenach wird da in den nächsten Jahren durchaus einiges Spannendes entstehen und vielleicht auch gerade das klassische Ballett sozusagen in die Provinz modernisieren.
Also es ist quasi auch ein Votum für so ein Stück weit Gesamtleistung auch?
Ja, es ist halt ein Neustart und ein Neustart, der gelungen ist. Oft weiß man ja nicht so nach der ersten Saison, in welche Richtung entwickelt sich das, aber da kann man sagen, er kam, sah und überzeugte alle.
Ich schaue in der Umfrage immer sehr gerne in die letzte Spalte, Erregungsmoment. Kommt vielleicht ein bisschen durch, wenn man mir schon länger zuhört, weil ich das jedes Mal frage. Da schaust du überraschenderweise nach Köln. Ist ja relativ weit weg für uns beide. Ich konnte aber jetzt nicht so richtig deuten, ob das jetzt was Positives, was Negatives ist. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was dich da bewegt hat.
Ja, die Kölner Geschichte ist tatsächlich wahrscheinlich so eine typische Kölner Geschichte. Also das Schauspiel kriegt jetzt endlich wieder eine neue Heimstatt. Das ist schön. Und damit werden aber natürlich die beiden Interimsspielstätten frei. Das ist ein großer Saal, das ist ein kleiner Saal. Und hier hatte die Kölner Tanzszene seit einigen Jahren schon lobbyiert, dass man doch ihnen dieses Gebäude zukommen lässt in Kooperation mit dem Schauspiel, dass man da also so eine, ein großes Tanzhaus etabliert und das in Zusammenarbeit mit dem Theater bespielt. Dann kam aber ein sehr, sehr reicher Investor auf den Plan, der nun schon seit mehreren Jahren Musical-Produktion auf die Beine stellt in Köln und nun in Köln die große Bühne dieses, dieses Depots, heißt es, glaube ich, quasi okkupiert hat und gekauft hat. Also er zahlt der Stadt einfach ganz viel Geld dafür, dass er dort seine Musical-Produktion machen kann, sodass für die Tanzszene, für die freie Tanzszene nur noch der kleine Saal übrig bleibt, immerhin, der bleibt. Und dass jetzt im großen Saal Musicals stattfinden, kommerzielle Musicals, die es ja aber in Köln auch schon gibt. Also da wird sozusagen keine Lücke geschlossen, da gibt es noch eine Option mehr, das mag das Publikum freuen. Für die Tanzszene heißt es allerdings, dass man dann Abschied nehmen muss eben von dieser großen Bühne, die für gewisse Produktionen einfach unumgänglich ist und wo sich jetzt auch die Künstlerinnen vor Ort fragen müssen, okay, wo ist denn jetzt der Entwicklungsschritt, wenn ich ein bisschen größer werden will als das, was ich auf einem 200 oder 100 Plätze Bühnending schaffen kann. Also das wird man im Auge behalten müssen, das war alles ein bisschen schade. Man hätte sich natürlich gewünscht, dass es so ein Tanzhaus Köln gibt, wie es ja das auch in Düsseldorf zum Beispiel gibt, dem Tanzhaus NRW. Und Köln ist eine Tanzstadt. Köln hat eine sehr, sehr, sehr lebendige Tanzszene und hätte eigentlich so eine große Lösung verdient gehabt. Zumindest erstmal auf ein paar Jahre, um zu gucken, ob es funktioniert.
In Dresden gibt es sowas Ähnliches, ja. Das hast du nämlich auch nochmal hervorgehoben, das Festspielhaus Hellerau. Was hatte ich denn da in der vergangenen Spielzeit besonders begeistert oder was hat dich in der Gesamtschau begeistert?
Also das Festspielhaus Hellerau, wir hatten dazu glaube ich auch vor einem Jahr mal einen großen Artikel, steht ja ziemlich stark unter Druck, weil verschiedene Fördertöpfe wegfallen und trotzdem machen die ein wahnsinniges Programm. Also dieses Jahr hatten sie nicht nur ihren ganz regulären Spielplan, sondern Konferenzen etwa zum freien Theater in Osteuropa, wo ich war, was sehr spannend war. Es gab die Tanzplattform Deutschland, die war in Hellerau und das haben die wunderbar organisiert. Also es war eine spannende Produktion, es war gut kuratiert, es war gut organisiert vor Ort und die reißen einfach mit begrenzten Mitteln und immer begrenzter werdenden Mitteln einfach doch ganz schön was ab und das, finde ich, kann man auch mal lobend erwähnen, dass da so ein kleines Haus ohne eigenes Ensemble, was ja eigentlich eher den freien Strukturen verpflichtet ist, doch eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Arbeit macht.
Obwohl ich da mal ein bisschen zwiegespalten bin. Manchmal denke ich mir, da sitzen dann irgendwo in den Politikerzimmern, in den Rathäusern und Landtagen so Menschen, die denken, ach, guck mal an, das geht auch, wenn es 10.000 weniger sind. Ja, dann brauchen die das Geld ja offensichtlich gar nicht. Ich hoffe, dass es trotzdem so ein Bewusstsein dafür gibt, dass mehr Geld auch irgendwie was bedeutet.
Ja, also so Geld ist ja immer ein Hebel. Also wenn ich eine feste Förderung erhöhe, dann heißt das für jeden Euro feste Förderung, den ich reinstecke, kommen wahrscheinlich 2 weitere Euro über Projektförderung. Und das ist ja auch genau das, was mit so Sachen wie der Tanzplattform passiert, dass ich einfach eine Infrastruktur habe und die Tanzplattform dann eben nicht aus eigener Tasche bezahle, sondern das eben über andere Kanäle gefördert wird. Und das ist ein Gedanke, den man, glaube ich, diesen Politikern regelmäßig erklären muss, dass es geht hier nicht um Subventionen im klassischen Sinne, sondern es geht eigentlich darum, Investitionsförderung zu betreiben und eben mit jedem Euro 1, 2, 3 mehr Euro für die Region zu generieren.
Das finde ich auch richtig. Und Tanzplattform, ich habe das Programm gesehen, ich war sehr traurig, dass ich es nicht geschafft habe, hinzukommen. Eine letzte Frage noch, es war so ein bisschen Kuriosum wäre jetzt, glaube ich, das falsche Wort, aber es war so auffällig, was du im Schauspiel besonders hervorgehoben hast. Den Hauptmann von Köpenick fand ein anderer Kollege so schrecklich, dass er es als Ärgernis der Saison hingeschrieben hat, was Sebastian Hartmann da in Cottbus gemacht hat. Ja, wie war das so deine Wahrnehmung? Was fandst du besonders gut und kannst du vielleicht auch verstehen, dass andere Leute das abgrundtief schlecht fanden?
ich verfolge die Arbeit von Sebastian Hartmann schon seit einigen Jahren und fand einfach das, was er da in Cottbus gemacht hat, vor allen Dingen mit dem Cottbuser Ensemble. Es gab keine Gäste, das ist wirklich aus eigener Kraft dort gestemmt vor Ort, großartig. Also Sebastian Hartmann hat quasi auf die Bühne eine Puppenbühne gesetzt und die SchauspielerInnen wie Puppen darin agieren lassen, mit allen lustigen Effekten, die man da so machen kann. Und das ist natürlich über weite Strecken ein ganz großer Klamauk, hat aber auch dramaturgisch ganz spannende Ecken. So wird diese ganze, eigentlich diese Räuberpistole, mit der er nun nach Köpenick geht und da jetzt sich als Hauptmann ausgibt, das wird alles weggelassen. Und inhaltlich liegt der Fokus viel mehr auf dieser Sozialtragödie, die ja in dem Zuckmeier auch drin steht, dass eben jemand aus dem Gefängnis kommt und eigentlich überhaupt gar keinen Anschluss hat, weil man braucht Papiere, dafür braucht man Arbeit, für die Arbeit braucht man Papiere. Und diese Teufelskreise sozusagen als Anlass zu nehmen für so eine clowneske Überzeichnung, das hat einfach wunderbar funktioniert und das hat vor allen Dingen mit dem Ensemble vor Ort wunderbar funktioniert. Und das spricht so ein bisschen ja auch für die Cottbuser Entwicklung, die ja geprägt ist in den letzten 10 Jahren durch viele abgehackte Kurzintendanten. Auch dieses Jahr Hasko Weber als Interimsintendant, die aber trotz dieser Abgehacktheit eine hohe Kontinuität bei den Schauspielerinnen und Schauspielern aufweist. Und dass die sowas dahin zaubern können, das liegt natürlich daran, dass sie in den letzten Jahren mit so ganz verschiedenen Leuten wie Jo Fabian, Armin Petras und jetzt eben Hasko Weber und Sebastian Hartmann gearbeitet haben. Und für Hartmann war es die erste Arbeit in Cottbus, was insofern überraschend ist, dass er ja eigentlich aus Cottbus kommt. Also seine Eltern waren am Theater angestellt, haben da gewerkelt. Ich glaube, seine Mutter war Schauspielerin, mein Vater weiß ich es nicht genau. Das ist natürlich auch ganz interessant, dieses Heimkommen und dann gleich sowas dahinlegen, das ist schon gut.
Aber kannst du verstehen, dass auch Leute sagen, das war verunstaltet?
Kann ich verstehen, aber das ist eine ganz normale Reaktion bei Stücken von Sebastian Hartmann. Also damit findet man sich ab und ich finde es ja auch gut, wenn Kunst nicht eindeutig ist und jetzt alle Geschmäcker bedient, sondern wenn man sich danach schön gepflegt bei einem Weißwein, wie man das im Theater so macht, streiten kann, ob das jetzt vollkommen großartig war oder vollkommener Mumpitz. Und die Wahrheit liegt dann irgendwo dazwischen.
Wunderbar. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich komme nun zum nächsten und letzten Gast für diese Folge. Der ist auch wieder nicht weit weg. Aber den Weg nach Halle an der Saale habe ich dann doch nicht geschafft. Von dort macht sich Roberto Becker nämlich immer für uns auf den Weg, um über Oper und Musiktheater zu berichten. Hallo.
Hallo, grüß dich, Thilo.
Auch du darfst ganz kurz erzählen, weil es die anderen drei auch schon durften. Seit wann bist du denn als Kritiker unterwegs?
Oh, ich würde jetzt mal sagen, bestimmt seit gut 20, 25 Jahren, kann man schon so sagen, ja. Erst regional und dann wurde es natürlich mehr und dann wurde es sogar international. Das entwickelt sich halt so mit der Zeit. Das ist nicht von Anfang an gleich so getaktet. Man muss ja sehen, dass man die richtigen Ansprechpartner findet, die richtigen Auftraggeber findet und. Und je nachdem, wie das läuft, kann man dann auch sein Spektrum etwas erweitern.
Unter all unseren MusiktheaterkritikerInnen fiel unsere Wahl unter anderem auf dich, weil du gemeinsam mit anderen für Rummelplatz von Ludger Vollmer und Jenny Erpenbeck nach Werner Breunig in Chemnitz gestimmt hast. Was hat dich begeistert an diesem Stück?
Ich habe ja dann auch den Rummelplatz davor gelesen, also bevor die Oper uraufgeführt wurde, Thema war das ja schon eine ganze Weile. Das war natürlich ein brisanter Stoff. Das ist ja ein Mammutwerk eigentlich, ein paar hundert Seiten. Und das Tolle ist ja wirklich, dass hier den Leuten das gelungen ist, praktisch so ein Gesamtkunstwerk zu schaffen. Also manchmal sagt man ja, der Stoff ist interessant, aber die Umsetzung nicht so oder das Musikalische. Und hier eben im Prinzip diese Kombination aus dem Komponisten Vollmer, der das ja schon öfter Opern komponiert hat, der Jenny Erpenbeck, der das gelungen ist, im Prinzip auf ein kleines Libretto, also auf ein schmales Libretto, diese hunderte von Seiten einzukürzen und trotzdem die Essenz drinne zu lassen, das ist schon sehr bewundernswert. Und dann letztendlich der Frank Hilbrich, der wirklich was Gescheites draus gemacht hat. Und was uns beeindruckt hat eigentlich, als wir dort waren, war wirklich, dass es so eine Gesprächskultur danach gab. Also nicht nur Oper angucken und gehen und dann privat drüber reden, sondern das Theater hat die Möglichkeit geöffnet, sozusagen mit dem Komponisten, mit Jenny Erbenbeck, mit dem Dirigenten, mit dem Regisseur drüber zu reden. Und die Leute waren auf einmal bereit, über die Wismut zu reden, über ihre Familienbeziehungen. Und das liegt aber vielleicht als letzten Satz noch. Das Tolle daran war eigentlich, dass die ganze Aufführung im Prinzip zwar die ganze Seite der Wismut und der DDR abgedeckt hat, nichts beschönigt hat und trotzdem aber die Leute nicht denunziert hat. Das ist eigentlich der Kern. Und das haben die Leute gespürt, das Publikum. Und deswegen sind die da mitgegangen. Und diese Erfolgsgeschichte, dass die zweimal eine Serie ansetzen für eine Uraufführung, um das nachzuspielen, das ist doch toll.
Wie beobachtest du denn generell so, wie sich das Thema neues Musiktheater, zeitgenössisches Musiktheater so in den vergangenen Jahren entwickelt hat?
Schwieriges Thema, aber es entwickelt sich natürlich. Also wenn man noch vergleicht, also würde ich jetzt zumindest sagen, das ist ja kein objektiver Maßstab, aber es hat sich schon entwickelt und man spürt das Bestreben der einzelnen Theater, auch immer mal eine Uraufführung zu bringen. Da sind natürlich die großen Häuser besser dran, weil die mehr Mittel haben und auch langfristiger planen als kleine Häuser. Aber dieses Nachspielen, zum Beispiel, weil ja Theater Dortmund auch so oft erwähnt wird in der Umfrage mit Heribert Germershausen, haben sich auch aufs Nachspielen dann konzentriert. Und das ist ja auch was Tolles. Also wenn man sieht, das lohnt sich, da müssen natürlich die Intendanten auch mal rumreisen oder die Dramaturgen sich was angucken und das dann für ihr Haus gewinnen und da nochmal nachspielen, das ist eigentlich fast doch genauso wichtig, weil sonst ist es weggerutscht, ja.
In der Kategorie Kleines Haus nennst du ein eigentlich gar nicht so kleines Haus, das Staatstheater Meiningen, zu dem übrigens auch das Landestheater Eisenach gehört, über das ich gerade schon mit Torben Ips kurz gesprochen hatte. Auch dieses Haus überrascht und überzeugt immer wieder mit spannenden Musiktheaterwerken, auch neueren Datums, aber auch unbekanntere Stücke, die schon älter sind. Was macht das Haus für dich richtig?
Also die Einordnung ist ja immer schwierig, wenn man hat größeres Haus, kleineres Haus. Also da fängt es schon an, aber lassen wir das mal dahingestellt. Meining ist natürlich eine Theaterstadt oder ein Theater mit einer Stadt drumherum. Per se. So, und die müssen sich ihr Publikum suchen, ist, glaube ich, auch der größte Arbeitgeber. Und das Tolle an Meining ist wirklich über die Jahrzehnte hinweg, ich will jetzt nicht sagen über das Jahrhundert, aber über die letzten Jahrzehnte, sagen wir mal seit der Wende hinweg, ist es wirklich, also von Everding angefangen, ist das wirklich durchweg, hat man versucht, Leute ranzuholen, gute Sänger, gute Dirigenten, gute Regisseure, interessante Stücke, vielleicht auch, weil man es nicht nur für Meining macht, sondern auch für das Umland. Also man muss da schon eine kluge Politik machen. Also es gab eine Zeit unter Bossart, Res Bossart war das, ich glaube, 2000er Jahre, die haben versucht, das ist natürlich auch eine Methode, nicht mit brachial Gewalt, aber mit einem Bruch sozusagen eine neue Ästhetik zu etablieren. Und das ist völlig schief gelaufen. Seitdem läuft es etwas besser. Man versucht, so eine Mischung zu finden zwischen ambitioniert, sagen wir mal, und das, was das Publikum an gängigem Repertoire erwartet, zu finden. Und das ist, glaube ich, der gescheitere Weg, wenn man das jetzt rückwirkend betrachtet. Und das gelingt Meining eigentlich immer mit guten Sängern, mit guten Dirigenten, auch mit guten Regisseuren, die man ranholt. Also zum Beispiel jetzt Kilian Ferrell, das ist so eine Kategorie wie Petrenko damals, der ja auch in Meining war mit Christine Mielitz. Der geht jetzt leider nach Nürnberg, das ist dann natürlich für viele Künstler eine Durchlaufstadt, aber denen wird was geboten in Meining und das hier gelingt offensichtlich auch mit wenig Geld. Also man muss sozusagen ein Gespür dafür haben und das hat Jens Neuendorf von Enzberg auf jeden Fall.
In der Kategorie Bühnenbild, Kostüm und Digitales, die habe ich bisher sträflich vernachlässigt, nennst du gleich eine ganze Spielstätte, das Interim in Kassel. Was war dort für dich so besonders, dass du das so hervorgehoben hast?
Also das ist mal was Positives, muss ich sagen, weil ich das bei mir auch unter positiv genommen habe. Also denen ist es gelungen im Prinzip in 15 Monaten, muss man nochmal buchstabieren, kann man es ja nicht, aber an Zahlen 1,5 Ausrufezeichen, in 15 Monaten eine neue Interimsspielstätte zu bauen, mit der Kommune zusammen, also Theater und Kommune, für, glaube ich, 19 Millionen Euro, mit Gesamtkosten inklusive Abbau, man kann das nämlich wiederverwerten dann für 21 Millionen Euro. Das ist eigentlich beispiellos vertretbar in einem vertretbaren finanziellen Rahmen. Und dann diese Spielstätte, die jetzt ist, das ist ja jetzt mit Bühnenbild oder experimentell, das ist so toll gestaltet, dass man im Prinzip alles Mögliche machen kann. Also es ist keine Guckkastenbühne mehr, sondern es ist ein Raum, der im Prinzip an der Seite durch die hohen Balustraden oder wie immer man das nennen will, Balkone, dann durch die Spielfläche ein abgesenkter Graben auch für die Musiker und die Plätze fürs Publikum, die sind im Prinzip variierbar, sie können gedreht werden, also sie können eine 360-Grad-Drehung mit dem ganzen Publikum machen. Und das eröffnet natürlich Bilderwelten oder Erfahrungserlebnisse, die man sonst im Theater eigentlich nicht hat oder die man sich gerne wünscht und die auch bestimmte Effekte dann bringt. Und das war eben zum Beispiel bei der AIDA-Inszenierung von Florian Lutz vorbildlich. Es gibt, muss man natürlich auch sagen, dann immer wieder Probleme mit dem Orchester, weil das Orchester möchte am besten verschwinden irgendwo und möchte ihren Job machen. Das muss dann eigentlich im Gesamtinteresse aller gelöst werden. Fürs Publikum ist es eigentlich ideal und ansprechend.
Ganz anderes Thema, ja. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielen Dank für jetzt.
Bitte, gerne.
Ich hatte am Anfang der Folge gesagt, wie sehr ich mich freue, dabei sein zu dürfen. Aber ich muss auch zugeben, ich habe immer ein bisschen Angst, weil man in dieser Umfrage und ich dann nochmal in diesen Gesprächen von so vielen tollen Inszenierungen und Produktionen höre und kaum alles anschauen kann. Zu meinem Glück war es dieses Mal gar nicht so schlimm. Das Fräulein Else mit Julia Riedler habe ich gesehen, wenn auch bloß digital. Vom Rummelplatz habe ich auch eine Aufnahme, die ich mir nach ein bisschen Lektüre vielleicht nochmal anschaue. Das Buch scheint da ja auch relevant zu sein. Ihnen würde ich empfehlen, nicht nur die sehr findige Zusammenfassung von Detlef Bauer zu lesen, sondern auch in die Tabelle zu schauen. Bestimmt finden Sie da auch ein Highlight, das ganz in Ihrer Nähe gespielt wird. Besuchen Sie auch auf jeden Fall unsere Webseite die-deutsche-buene.de. Dort finden Sie nämlich auch immer aktuelle Kritiken, bevor unsere Kritikerinnen und Kritiker am Ende der Saison erkennen, dass es das Beste der Saison war. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Thilo Sauer. Vorhang zu und bis zum nächsten Mal.
Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.